Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäude Energieberater. Ja, warum kommt die energetische Gebäudesanierung in Deutschland trotz politischer Ziele nicht voran? Und dies, obwohl die Zahl der Energieberatungen in den vergangenen Jahren ja deutlich angestiegen ist. Was müsste konkret getan werden, damit sich dies ändert? Diese Fragen, die möchte ich jetzt mit Klaus Lamprecht diskutieren. Klaus Lamprecht bedarf zwar kaum noch einer Vorstellung, ist ja in der Energieberatungs-Community und darüber hinaus ein oft zitierter Name. Nichtsdestotrotz, für die wenigen, denen er noch nicht bekannt ist, versuche ich mal eine kleine Zusammenfassung. Klaus Lamprecht ist Gründer und Partner des Beratungsunternehmens eConsult, Lamprecht Jungmann Partner. Er ist Sachverständiger für Energieaudits und Energieberatung für Wohn- und Nichtwohngebäude. Er wirkt seit vielen Jahren in den entsprechenden Forschungsprojekten mit. Er ist Mitglied des Gutachterteams beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zur GEG-Novelle. Er leitet bundesweit die Expertenworkshops zum ESFP und er ist Leiter des Deutschen Energieberatertages. Hallo, herzlich willkommen, Herr Lamprecht.
Ja, Herr Strelitz, vielen Dank.
Ich konnte nicht alles aufzählen, aber habe ich die wichtigsten Dinge genannt oder habe ich noch etwas Entscheidendes in meiner Vorstellung vergessen?
Ja, nein, das passt schon sehr gut von meiner Seite.
Okay, super. Ja, ich habe es gerade gesagt, die energetischen Sanierungen kommen nicht so voran hierzulande. 2025 lag die Sanierungsquote bei 0,67%. Woran liegt das? Warum kommen wir da nicht so in die Umsetzung? Was sind so die größten Hürden aus Ihrer Sicht?
Ja, Sie haben ja schon eingangs erwähnt, dass das Thema der Energieberatung die letzten Jahre steil zugenommen hat. Also von 2019 waren wir bei 8.500 Energieberatungen. Inzwischen sind wir bei 135.000 Energieberatungen, also verfünfzehnfacht und das bei einer stagnierenden Sanierungsquote. Also das heißt, um mal das Ganze rückwärts aufzuzäumen, an der Zahl der Energieberatungen kann es nicht liegen. Also muss es andere Gründe haben und am Thema, haben die Leute zu wenig Wissen, liegt es eigentlich auch nicht, weil dafür haben wir unsere Energieberatungen. Nächste Thema, ist das Ganze nicht wirtschaftlich? Auch wieder ein Grund, der oftmals genannt wird. Und wenn ich mir viele Maßnahmen anschaue, richtig durchdekliniere und auch die Förderung mit reinnehme, dann kommt man eigentlich auch hier wieder auf den Schluss. Kann auch nicht der Hinderungsgrund mit sein, sondern was ich draußen immer wieder erlebe, ist, dass eine Gebäudesanierung ein richtig großes Projekt ist, vor dem man schlicht und einfach zurückscheut. Es geht ja noch und naja, warten wir und ich weiß ja gar nicht, was mit dem Gebäude passiert, werden meine Kinder oder die Enkel mit einziehen. Also man sitzt viele Situationen einfach aus und da kommt eben auch noch dazu, dass wir momentan im politischen Feld eher mehr Unsicherheit wie Sicherheit mit drin haben und die führen auch nicht dazu, dass tatsächlich das gemacht werden kann, was wir eigentlich wissen, was gemacht werden könnte dann. Also es ist sehr viel auf der psychologischen Ebene mit dabei, was die Eigentümer betrifft, was jetzt institutionelle Vermieter betrifft, Hausbesitzer. Da sieht es auch wieder ein bisschen anders aus, können wir aber nachher auch noch vertiefen.
Jetzt haben Sie gesagt, es sind eher psychologische Gründe, weniger wirtschaftliche Gründe. Auf dem Energieberatertag gab es ja eine Podiumsdiskussion unter anderem auch zu diesem Thema. Da wurden schon nochmal die einen oder anderen auch finanziellen Hürden genannt. Also zum Beispiel dieses ganze Thema Kreditvergabe, dieses ganze Dinge, hohe Sanierungskosten, die ja zweifellos da sind. Also da wurde schon über finanzielle oder wirtschaftliche Gründe gesprochen. Aber Sie sagen, das ist eigentlich nicht der Punkt.
Also ich will die wirtschaftlichen Gründe jetzt nicht komplett ausblenden. Natürlich sind die auch da und wichtig. Und das Thema Kreditvergabe, die meisten die größeren Fördervolumina, wenn es um die Effizienzhäuser geht, ist ja an Kredite verknüpft. Und wenn jetzt ein Kunde, der 75 Jahre ist, sein Gebäude sanieren will, zu seiner Bank geht, dann bekommt er schlicht und einfach in der Regel gar keinen Kredit, um dieses Gebäude zu sanieren und damit hat er gar keinen Zugang zu den Fördergeldern. Also da spielt es schon mit rein, aber da steckt auch eine Chance drin, weil wenn ich als 75-jährige Person oder vielleicht 80 eben keinen Kredit kriege, dann gucke ich am besten nach der übernächsten Generation. Das sind quasi die jungen Menschen draußen, die momentan sehr, sehr schwierig Wohnraum überhaupt erwerben können. Und dann kann man da ein richtig tolles generationsübergreifendes Projekt mit zusammenstemmen, was dann auch noch über die rein energetische Sanierung auch noch den Zusammenhalt deutlich stärken kann. Aber das sind halt komplexe Verfahren, die in Strukturen von Familien hineingehen etc. Aber damit sind wir in der Energieberatung regelmäßig auch konfrontiert.
Weil Sie jetzt sagen, generationenübergreifend, auch was so genannt wurde ja in der Diskussion war auch das Thema Erbschaftssteuer. Das wäre ja dann auch nochmal quasi auch aus finanzieller Sicht nochmal eventuell eine Hürde.
Klar, ich meine, wenn ich in dem Zuge auch gleich noch eine Schenkung, muss ja nicht gleich ein Erbe sein, kann ja schon eine Schenkung im Vorfeld mit sein, lässt sich das Ganze auch noch wirtschaftlich optimieren, führt allerdings auch dazu, die Ungleichheit, die wir draußen am Markt oder eigentlich in unserer Bevölkerung haben, zwischen denen, die schon Vermögen und auch Immobilien haben und denen, die das nicht haben, wird dadurch eher noch größer. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass die aktuelle Fördersystematik, wie wir haben, da fließt da sehr viel Geld auch zu denen, die schon einfach Vermögen haben. Und das ist eine Bandbreite, wie kriegen wir das auch für den breiten Markt, auch für den Mietmarkt hier mit hin, dass hier auch bei den Mietern, Mieterinnen etwas mit ankommt. Klimaschutz, da haben die ja wenig Einflussmöglichkeiten mit drauf. Das hat ja dann der Vermieter, aber hier müssen Lösungen gefunden werden. Und wenn ich die Diskussion zum Gebäudemodernisierungsgesetz gerade so etwas mit verfolge, dann scheint mir das eines der ganz wesentlichen Punkte zu sein, weshalb wir auch Stand heute noch keinen Entwurf zum Nachfolgergesetz des Gebäudeenergiegesetzes haben.
Das GMG, das ist natürlich was jetzt viele umtreibt und die Regelungen, die damit kommen sollen, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Aber ich würde vielleicht dann gerne tatsächlich dann die Punkte aufgreifen, die Sie genannt hatten. Sie haben gesagt, es sind also eher aus Ihrer Sicht eher psychologische Gründe, die viele Menschen davon zurückhalten, jetzt ihr Gebäude zu sanieren. Und Sie haben gesagt, das ist dann so eine Sanierung, die erscheint als etwas sehr Großes und da muss man entsprechend mit dem entsprechenden Aufwand natürlich dann rechnen. Ist das was eher dann so eine Vorstellung ist, also was dann eben tatsächlich psychologisch irgendwo im Kopf sitzt, oder ist das was, wo man wirklich sagt, das ist natürlich so, also da ist da zu Recht, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurückhält oder Gedanken dazu macht, und müsste man dann diese Komplexität abbauen, oder muss man eher dann in die Köpfe der Menschen kommen und ihnen sagen, in die Angst nehmen quasi vor der Sanierung?
Es gehört sicher beides mit dazu. Die Komplexität des Baus zu reduzieren, das ist ja nicht ganz trivial, weil wer einmal neu gebaut hat, der weiß, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn man dann 30, 40, 50 Jahre später in die Sanierung geht, dann ist es ja nicht nur eine Koordination von 3, 4 Handwerkern, die dann schon machen, sondern das ist im Prinzip noch eine deutlich höhere Herausforderung, wie jetzt den Neubau zu gestalten. Und da muss man bedenken, dass die meisten gar nicht bereit sind, für Gebäudesanierung tatsächlich Planungsleistungen in Auftrag zu geben. Da denkt man, redet man mit 5 Handwerkern und dann wird das Ganze schon passieren. Und das ist es nicht. Gebäudesanierung sind sehr hohe Kosten, wenn man es richtig und umfangreich macht. Es hat Zeitverzögerung, das ist Dreck in der Baustelle und Kostensteigerung, das ist alles mit drin und dem will man sich oftmals nicht mit aussetzen. Und deswegen gibt es da ja auch technisch Lösungen dafür. Also denke ich gerade an das Thema Sanierung Sprint. Gerade eine Kollegin von mir aus einem Forschungsprojekt, die hat es gerade am eigenen Leibe im letzten Jahr mit durchgeführt. Und wenn ich dann ein Gebäude innerhalb von wenigen Wochen komplett sanieren kann, die Handwerker gut untereinander abgestimmt nehmen, das nimmt Komplexität, das nimmt dann auch Stress wieder zurück. Letztendlich führt es dann auch zu Kostensenkungen mit drin. Und deswegen ist das ein Weg, was wir deutlich stärker forcieren müssen und wo wir dann auch in der Energieberatungsbranche, glaube ich, ein bisschen umdenken müssen.
Also Thema Sanierungssprint bedeutet ja eine Sanierung innerhalb von, ich glaube, was sind es, 21 oder 22 Werktage, ist, glaube ich, so das Ziel durchzuführen. Also da gibt es ein paar Ja, Ansätze, um das umzusetzen, wer das übrigens sich immer anhören möchte, der kann auch gerne in der Folge 38 dieses Podcasts reinhören. Da ging es um den Sanierungssprint. Aber das wäre so ein Ansatz, wo man sagt, okay, wenn man diese Sanierungssprint umsetzen würde, dann würde man da deutlich an Fahrt aufnehmen aus Ihrer Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich sag mal, ein Mittel. Das ist ja auch nicht für alle Gebäude quasi das Mittel der Wahl. Aber wir bleiben ja oftmals in Einzelmaßnahmen hängen, kommen sehr selten zu den Gesamtsanierungen. Also wenn man nun mal die Zahlen der KfW vom letzten Jahr anschaut, dann hatten wir im letzten Jahr ungefähr 14.000 Effizienzhäuser nur von der KfW gefördert bekommen. 14.000 Wohngebäude. Vor dem Hintergrund, dass wir 19,5 Millionen Wohngebäude im Bestand haben. Das ist ja weniger wie ein Promille. Und wenn ich weniger wie ein Promille mit einer Gesamtsanierung gefördert bekomme, dann ist es einfach verdammt wenig. Das muss deutlich nach oben gesteigert werden. Und die Hemmnisse, nicht in die Effizienzhäuser hineinzugehen, die werden ja oftmals, wie gesagt, mit der Komplexität beschrieben. Auch dass vermeintlich die Fördergelder geringer sei, wie bei den Einzelmaßnahmen. Und wer das mal durchdekliniert, die Stiftung Warentest hatte einen wunderschönen Rechner, vielleicht kann man das auch in die Shownotes mit reinstellen, nachher mit reinnehmen, einen echt guten Rechner, wo auch die Zinsvorteile noch mit berücksichtigt werden, sehr einfach mit zu bedienen. Und dann sehe ich, dass ich bei einem Effizienzhaus, was ein Bonus Performance Building ist, durchaus Förderquoten von 40, 45% erhalten kann. Und das ist eine Förderhöhe. Ich habe meine ernsten Zweifel, ob die auf Dauer auf dieser Höhe bleiben werden dann.
Gut, also das machen wir gerne. Den Link setzen wir gerne mit in die Shownotes. Ich fand es jetzt ganz interessant, dass Sie gesagt haben, wir müssen da bei der Energieberatung umdenken. Wenn ich das richtig verstehe, weil man hat ja auf der einen Seite diese Diskrepanz, dass man zwar viele Energieberatungen hat und Sie haben ja auch zum Anfang gesagt, das Wissen ist da, es kommt aber nicht in die Umsetzung. Und Sie sagen jetzt, okay, man muss umdenken bei der Energieberatung. Inwiefern?
Über meinen Schreibtisch laufen sehr viele Beratungsberichte mit einer sehr unterschiedlichen Qualität auch. Und wenn ein Energieberatungsbericht ein sogenanntes 5-Prozent-Punkte-Papier ist, das heißt, der Kunde will, der weiß, er möchte neue Fenster machen und das ist dann Feierabend und dann wird eine Energieberatung beauftragt, dann wird ein 5-Prozent-Punkte-Papier geschrieben, was eigentlich inhaltlich gar nicht so groß von Interesse ist für den Kunden, dann sind es auch Energieberatungen, die sich gar nicht getrauen, einen hohen Effizienzhausstandard mit als Zielpunkt zu nehmen, weil da im Hintergrund oftmals ist, naja, wenn ich dem Kunden jetzt ein Effizienzhaus 55 EI als letzten Schritt mit vorschlage, das macht er doch sowieso nicht. Und ach, wozu denn auch? Und es ist sehr schade, dass nicht quasi aufgezeigt wird, was möglich ist mit dem Gebäude. Das heißt ja nicht, dass wir den Kunden sagen, du musst es machen, aber wir müssen ihm einfach mal reinen Wein einschenken. Und wenn wir ihm reinen Wein einschenken, dann werden wir ja nicht belohnt dafür, weil das sind richtig hohe Kosten. Wir sind in einem satten sechsstelligen Eurobereich mit drin und das hat einfach ein Kunde nicht auf dem Schirm. Und das meine ich jetzt auch mit Energieberatungen. Wir müssen da auch mutiger mit sein, hinter der Energieberatung stehen und nicht irgendwie gleich denken, das macht er doch schon gar nicht, also schlage ich mal nur irgendwelche Kleinmaßnahmen mit vor.
Okay, also man senkt schon mal selbst die Maßnahmen und den Aufwand der Maßnahmen, weil man davon ausgeht, dass es der Kunde ohnehin nicht nimmt.
Ja, wenn ich da nochmal nachhaken darf,
Ja.
wir kennen ja die Systematik schon sehr lang von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ja das Energieberatungsland. Also wenn man mal 2019 anschaut, dann waren von den 8.500 Energieberatungen 4.500 in Baden-Württemberg mit drin. Inzwischen haben die anderen Bundesländer ein bisschen aufgeholt. Also selbst Bayern hat jetzt quasi die Hälfte der Energieberatung wie Baden-Württemberg. Also daher, da läuft schon einiges mit zusammen. Aber in Baden-Württemberg ist die Energieberatung deswegen sehr stark geworden, weil die Energieberatung als Erfüllungsoption im Erneuerbare-Wärme-Gesetz dann gezählt hat. Wenn es eine Erfüllungsoption ist und ich produziere ein Papier, was dann in der Schublade verschwindet, dann ist es vollkommen wertloses Papier gewesen. Wenn diese Erfüllungsoption aber dazu führt, dass unsere Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer nachdenken, was kann ich denn mit diesem Gebäude machen, dann haben wir wirklich etwas bewirkt. Und in diesem Spannungsfeld, was wir in Baden-Württemberg schon lang kennen, sind wir halt mit den 5-Prozent-Punkte-Papieren, in dem dann Papiere erstellt werden. Es gibt ja Serienproduzenten draußen, die das mit im dreistelligen Eigenleistungsbereich dann mit anbieten. Da kann nichts dabei rauskommen. Also das ist keine seriöse Energieberatung dann.
Glauben Sie auch, dass man den Kunden quasi von oftmals dann zu wenig zutraut, weil Sie ja gesagt haben, man hat oftmals Angst, ihnen dann eine größere Maßnahmen oder umfangreichere Maßnahmen anzubieten, weil sie davon ausgeht, dass sie sowieso abgelehnt werden, aber dass man vielleicht da auch ein falsches Bild hat, dass man denen zu wenig zutraut?
Ich meine, kein Gebäudeeigentümer, der ein 40, 50 Jahre altes Gebäude hat, will von Ihnen hören, da hast du sowieso Kosten, die im Bereich von irgendwie 150.000 Euro sind, ohne energetische Verbesserung, die sowieso kosten, weil man immer noch im Hinterkopf hat, das Gebäude hat ja viel Wert und 50 Jahre alt, also eigentlich ist ein 50 Jahre altes Gebäude abgeschrieben. Also wer das im Vermietbereich kennt, 2% pro Jahr schreiben ab nach 50 Jahren, sind wir eigentlich durch. Mhm. Das will der Kunde aber nicht hören. Und wenn wir dann quasi energetische Verbesserungen verknüpfen mit den sowieso Maßnahmen, dann vorschlagen und dann zu sehr hohen Summen kommen, dann wird der Bote dieser Botschaft, sprich die Energieberaterin, der Energieberater, erstmal nicht offen empfangen, weil das ist eine Botschaft, die man einfach nicht gerne hören will. Und deswegen muss man das sacken lassen und dann eine Perspektive geben, aber einfach zu sagen, naja, es ist kein Problem und das Gebäude wird schon irgendwie noch weiter funktionieren, das hilft uns leider nicht weiter.
Ich würde mir noch gern kurz bei diesem Thema bleiben, also quasi die Beziehung von Energieberater oder Energieberaterin zu Kunde oder Kundin. Wir hatten im vergangenen Jahr auch eine Podcast-Folge zum Thema Kommunikation, also wie Energieberatende mit ihren Kunden am besten kommunizieren sollen. Und da war so ein bisschen so die Quintessenz, dass man oftmals zu technisch ist, dass man oftmals wenig die Kunden, sage ich jetzt mal, abholt, da wo sie sind, sondern sie vielleicht mit vielen technischen Fakten irgendwie zuballert, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und dass das manchmal so ein bisschen eben dann das Problem ist, dass man, dass es auch in der Kommunikation so ein bisschen hakt. Ist das auch was, wo Sie sagen würden, sehen Sie ähnlich und dass das eben, dass generell so mit der Kommunikation es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist und vielleicht auch deswegen dann die Sanierungen nicht so in Gang kommen?
Also bei der Kommunikation muss man ganz klar unterscheiden, wer ist mein Gegenüber. Wenn mein Gegenüber, also wir reden ja hier nicht nur von Wohngebäuden, auch Nicht-Wohngebäude sind, dann haben wir eine ganz andere Kommunikationsebene. Da haben wir es in der Regel auch mit Profis zu tun. Macht man nicht mit Bauprofis, aber mit Betriebswirten oder Ähnliches, die etwas auch von Thema Wirtschaftlichkeit und langer Sichtweise dann auch erkennen. Deswegen machen wir ja momentan, wir arbeiten ja gerade auch den neuen Sanierungsfahrplan Nicht-Wohngebäude als Mustersanierungsfahrplan gerade fürs BAFA, der dann voraussichtlich im zweiten Halbjahr erscheint. Wenn wir als Gegenüber die Wohnungswirtschaft haben, auch Profis in dem Bereich, dann verstehen die schon sehr schnell, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Da dürfen wir auch technisch, wir müssen sogar technisch werden, damit das Ganze eben auch reibungsfrei und auch schadensfrei dann auch passiert. Und da können wir aber auch tiefer in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen mit einsteigen. Wenn wir es jetzt mit den Privaten zu tun haben und gerade auch eher mit den älteren Leuten, also da müssen wir eigentlich zwei Gruppen unterscheiden. Die einen, die Häuser schon 30, 40 Jahre haben und die anderen, die neu kaufen. Das sind die beiden Hauptgruppen mit drin. Und gerade bei denen, die Häuser schon länger haben, Alterskohorte 60, 70 plus, dann da müssen wir auch sehr stark danach schauen, was haben wir für einen Mehrwert bei der Sanierung. Also barrierefreies Umbauen. In ein 150 Quadratmeter Haus vielleicht noch eine Einwilligerwohnung mit reinnehmen, in die da auch mal eine Pflegekraft rein kann oder ein Student in der Zwischenzeit einziehen kann. Also das heißt, wenn wir uns nur darauf fokussieren, wie viel Energie spare ich jetzt über 16, 18, 20 Zentimeter Wärmedämmung, was ist jetzt die beste Wärmepumpe etc., dann erreichen wir meines Erachtens den Kunden viel zu wenig, sondern dieses Thema Mehrwert, Aufwertung des Gebäudes, Aufstockung, Erweiterung, Nutzbarkeit des Gebäudes, das sind die ganz wichtigen Baustellen und das sind wir halt bei den Energieberatenden. Kommen wir da ein bisschen an die Grenzen, weil wenn wir mal schauen, wer den Energie berät, dann haben wir immer mehr Quereinsteiger, die strategisch super ausgebildet sind, weil sie das als Manager so gelernt haben, aber nicht unbedingt tief im Bau verankert sind. Als wir die ersten Energieberatungskurse gemacht hatten, das war im Jahr 2000 für die Architektenkammer Baden-Württemberg, da hatten wir Bauprofis mit in der Energieberatung und die haben natürlich auch die Umsetzung ganz anders machen können. Es war jetzt ein bisschen eine lange Antwort auf eine kurze, vermeintlich kurze Frage, aber das ist die Komplexität, dass ich in die Zielgruppen wirklich genau reingehe und diese Zielgruppen dann auch erreiche. Und wovon ich überhaupt nichts halte, ist in so einen Makrobereich reinzugehen, so nach Motto, das erledigt sich alles von selber. Nee, das tut es nicht. Reinen Wein einschenken und dann kommen wir auch zum guten Ergebnis.
Ich würde gerne dann auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, den Sie jetzt auch als gleich zu Beginn genannt hatten, als Antwort auf die Frage, wo denn die Hürden sind. Da hatten Sie auch das Thema die politischen Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, genannt. Und ich schätze mal, damit ist wahrscheinlich auch gemeint, diese Verunsicherungen, die aufgrund dessen, dass jetzt relativ viele Änderungen in den vergangenen Jahren, es relativ viele Veränderungen in den vergangenen Jahren gab, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft, Förderpolitik, Stop and Go etc., ist das auch so ein Thema, was dann zu einer Verunsicherung und dann zu einem, wie man so schön sagt, Attentismus, also dass die Leute einfach warten, führt.
Wer schon lange im Geschäft drin ist, freut sich eigentlich über die Kontinuität, die wir in den letzten Jahren, okay, also gerade was die Förderprogramme mit anbetrifft, hat. Es gab mal einen Bruch, als dann dummerweise auch alle Effizienzhausförderungen gestoppt werden mussten, als da 2022 der Neubau einfach in den Overflow gekommen ist. Aber ansonsten haben wir eine relativ hohe Kontinuität mit drin, sowohl bei den Einzelmaßnahmen wie auch bei unseren Gesamtsanierungen hier zu den Effizienzhäusern. Das ist so der eine Punkt. Und die Förderhöhe, die wir gerade haben, die ist so hoch, dass im Prinzip alle Personen, die jetzt nicht in Anspruch nehmen, wenn sie es nehmen könnten, wahrscheinlich eher unklug handeln. Also ich gehe nicht davon aus, dass diese Förderhöhe auf Dauer in dieser Ebene bleibt. Und der zweite Punkt bei der Randbedingung, das ist natürlich unsere Gesetzgebung, unser Ordnungsrahmen. Und da ist es natürlich sehr schade, dass der Ordnungsrahmen mit teilweise falschen Argumenten beschädigt wurde. So nach dem Motto, wir dürfen keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Es gibt einen Zwang zur Wärmepumpe etc. Und jetzt machen wir alles wieder anders. Aber was wir anders machen, da kommen wir jetzt nicht so richtig hinterm Busch mit vor. Das sind Dinge, die tatsächlich zu einer Verunsicherung führen könnten. Aber nur, wenn ich sage, ich möchte so schlecht wie möglich bauen. Aber das will doch keiner. Ich meine, wie wir effizient bauen, wie wir erneuerbare Energien einsetzen, wie das technisch funktioniert, das wissen wir. Die Fördergelder gibt es auch. Also wir brauchen nicht auf ein Gesetz warten, welches wahrscheinlich so weit die Leitplanken setzt, dass keiner daran geht, dass jetzt in Zukunft jetzt plötzlich Neubauten wieder Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Da hat der Markt schon drüber abgestimmt im Gebäudebestand. Was wird denn an Wärmetechnik eingebaut? Da ist die Wärmepumpe inzwischen weitaus das größte Wärmeerzeuger mit drin. Also ich glaube, das Abstimmen passiert gerade mit den Füßen und nicht, dass wir darauf warten, ein Gesetz hier ausnutzen zu wollen dann.
Es gab ja in der Reaktion auf die Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz, gab es ja auch dann durchaus viele Stimmen, die gesagt haben, der Beratungsbedarf, der steigt jetzt eigentlich. Also eigentlich wäre das jetzt nochmal für die Energieberatenden nochmal ein zusätzliches Betätigungsfeld oder das wird jetzt größer, weil eigentlich noch mehr Beratungsbedarf es gibt.
Sehe ich komplett so. Also der Beratungsbedarf durch das Gebäudemodernisierungsgesetz wird steigen und zwar sowohl bei den Wohngebäuden, weil ich möchte eine Lösung haben. Die aktuelle Situation der letzten 4 Wochen, die sollten ja für alle wahnsinnige Alarmzeichen werden. Da werden ja Wege für Öl und Gas blockiert, die uns eigentlich gar nicht direkt betreffen. Mit drin trotzdem explodieren die Preise, alle sind hochgradig nervös und die Lösung, die jetzt heute früh verkündet wurde, ist die Spritpreise um 17% von der Steuer zu senken, ob die bei uns so ankommen. Da lassen wir uns auch mal überraschen. Ich habe jetzt noch gar nicht reingeschaut, was da heute Mittag jetzt passiert ist mit den Spritpreisen. Aber dass die Lösung sein muss, eigenständig Energie zu produzieren, hier in Deutschland Strom auch zu nutzen und nicht zu importieren, keine Energieabflüsse, keine Geldabflüsse nach außen zu machen. Das wird ganz, ganz leise kommuniziert und das ist eigentlich der wichtige Hebel, den wir hier mit drin haben. Und da brauchen wir mehr Energieberatung. Und ein zweiter Aspekt, der zu mehr Energieberatung führen wird, wird bei den Nichtwohngebäuden sein. Durch die Mindestenergieeffizienzstandards, die ja hier bis 2030 dazu geführt haben müssen, dass die schlechtesten Gebäude auch verbessert werden. Das geht ja nicht einfach so aus dem hohlen Bauch raus, sondern da brauche ich eine Energieberatung, ich brauche eine Analyse des Gebäudes. Ich muss kluge Verbesserungsvorschläge auch machen. Deswegen wird auch gerade der Markt für die Energieberatung Nichtwohngebäude, der ja viel, viel kleiner ist, viel wichtiger werden dann.
Das heißt auch jetzt, es ergibt jetzt auch keinen Sinn zu warten, was jetzt erst mal irgendwann mal mit dem GMG entschieden wird, sondern jetzt weiter auch jetzt von Energieberatungsseite immer weiter in die Umsetzung gehen und auch weiter entsprechend beraten.
Und natürlich uns auch selber qualifizieren, weil der Markt hat sich ja ganz schön entwickelt. Also wenn ich mal bedenke, also ich selber komme aus der Solarthermieforschung heraus. Ich wohne hier auch in einem Solaraktivhaus mit drin. 70% solare Deckungsquote, also richtig gut. Und das ist fast 30 Jahre alt, dieses Gebäude. Also das heißt, wie wir effizient bauen und auch leben, das ist nichts Neues. Trotzdem würden wir heute das Haus nicht mehr so bauen, wie es jetzt gebaut ist, weil wir einfach ganz andere Bedingungen im Strombereich haben, im Photovoltaikbereich. Die Modulpreise sind runtergegangen etc. Wir haben deutlich effizientere Wärmepumpen draußen und da muss ich mich als Berater natürlich auch schlau halten auf dem aktuellen Stand der Dinge, damit die Bedürfnisse, die unsere Gebäudeeigentümer haben, auch mit unserer Beratung konform gehen. Und gerade das Thema Photovoltaik ist ja momentan überhaupt nicht in der Beratung drin. Das muss man mal klar sehen. Dieses Monatsbilanzverfahren, das bezieht sich ja nur auf den Strombedarf für Lüftung, für Heizung, für die Pumpen, gar nicht auf den Strombedarf, den ich jetzt für meine Elektromobilität, für meinen Haushalt etc. mit habe. Und ich glaube, das wäre eine sehr schöne Erweiterung, wenn dieses Thema Strom mehr in den Fokus auch der Energieberatung geht, mit Mieterstrommodellen, mit Energy Sharing etc. Da können wir ganz schön viel bewegen dann drin.
Dann gehen wir doch vielleicht mal jetzt ganz konkret in die Lösung. Das heißt, von was jetzt auf der gesetzlichen Seite ist, gibt es da was, wo Sie sagen, das müsste jetzt passieren, um die Sanierungsquote voranzutreiben? Oder ist es jetzt einfach nur, dass wir jetzt einfach mal endlich ein Gesetz brauchen, dass wir wissen, was jetzt die Grundlage ist?
Also das Zweite ist die Grundvoraussetzung. Wir brauchen mal ein Gesetz und wenn die Eckpunkte relativ 1:1 so umgesetzt werden, dann ist es ein Rückschritt klimaschutztechnisch gegenüber dem, was wir jetzt haben. Aber momentan ist mein Eindruck, man verhakelt sich an einem Satze, der da heißt, die Mieter sollen hier durch den Heizungstausch nicht benachteiligt werden. Ich habe es jetzt mal andersrum formuliert. Und das wird jetzt, glaube ich, jetzt relativ vielen klar, dass das Thema Mieterschutz, Deutschland ist eine Mieternation, ein ganz wichtiges Thema, auch ein politisch wichtiges Thema, nicht nur technisch wichtiges Thema ist. Und mir scheint, das ist gerade der Hauptgrund, weshalb man da nicht ums Eck kommt. Wenn die weiteren Eckpunkte dann so beschlossen werden, dass es keine Pflicht zu erneuerbaren Energien mehr gibt, sondern die kommen dann irgendwann 2029, dann gehe ich davon aus, keiner wird so unklug handeln und das in der Breite dann tatsächlich auch mit umsetzen. Aber ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster beugen zu sagen, ja, die Energiepreise, CO2-Preise etc. werden so steigen. Es wird auf jeden Fall wirtschaftlich werden, weil wir wissen es. Wir wissen es überhaupt nicht. Und wenn wir dann immer sagen, ja, die EU wird uns schon quasi abfangen oder der Zertifikatehandel wird zu hohen Preisen führen, dann kommen ein paar Leute dann auf die Idee und sagen, ja, dann gehen wir doch an den Zertifikatehandel ran und dann entlasten wir die Menschen und dann haben wir einfach keine klare Linie mehr mit drin. Also das so zum Konglomerat dessen, was wir gerade an momentan eher mehr Unsicherheit als mehr Sicherheit haben. Also wir haben den Pfad verlassen, in dem die Stränge sauber miteinander verknüpft waren, sondern sind jetzt an vielen losen Strängen. Situation hatten wir ja auch schon mal gehabt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass diese vielen losen Stränge nicht einzeln gekappt werden.
Und in Sachen Förderung, gäbe es da aus Ihrer Sicht Wünsche, wo man da vielleicht ansetzen kann, um das dann Thema Sanierung voranzubringen, obwohl wir jetzt ja, wie Sie gesagt haben, eigentlich im Moment relativ komfortable Situation sind beim Thema Förderung und eigentlich relativ hohe Kontinuität. Aber gibt es da trotzdem Wünsche, wo Sie sagen, da müsste man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ansetzen?
Ja, ich meine, die Förderung ist gerade sehr stark fokussiert auf die Heizungen. Klar, da ist eigentlich der größte Hebel, wo wir etwas schnell machen können. Aber es ist zu wenig fokussiert auf weitere Maßnahmen für die Energieeffizienz im Gebäude. Und hier gibt es ja auch sehr kluge Ansätze. Also Martin Pin vom IFO-Institut hat ja da Ende letzten Jahres einen sehr klugen Ansatz mit nach außen gegeben, wie Förderung auch anders gestaltet werden könnte. Und ich glaube, in diese Richtung auch mit weiterzudenken. Also Förderung sollte jetzt nicht statisch sein, aber Brüche in der Förderung führen halt dazu, dass wir uns in der Energieberatungsbranche wieder neu justieren müssen, auch natürlich neu informieren müssen. Aber dass das Thema Effizienzhäuser so einen geringen Resonanz hat draußen, ich glaube, das sollte uns einfach zu denken geben, wie hier besser in Gesamtsanierungen auch in der Förderung mit hineingenommen gegangen werden kann.
Aber, und um dann jetzt quasi den Ball von vorhin nochmal aufzunehmen, der größte Hebel sehen Sie tatsächlich eigentlich in der Arbeit der Energieberatenden, um diese psychologischen Hürden, die es da gibt, bei den Kundinnen und Kunden zu beseitigen?
Also es geht um Lebenswirklichkeiten. Also psychologische Hürden hört sich jetzt so, sag mal, vollkommen untechnisch an. Die Lebenswirklichkeiten sind auch sehr technischer Natur mit drin. Aber wir müssen die Lebenswirklichkeiten, die wir draußen vorfinden, dazu nutzen, auch in eine bessere Effizienz mitzukommen. Auch das Thema Wohnraumoptimierung ist ein ganz wichtiger Hebel. Wenn ich es schaffe, aus meinem 180 Quadratmeter Einfamilienhaus 2 oder vielleicht sogar 3 Wohneinheiten zu machen, das ist gelebter Klimaschutz, den wir hier mithaben. Deswegen dieser Begriff psychologisch, ich habe ihn vorher selber mit reingebracht, das hört sich jetzt, zu tief an, so nach dem Motto, wir reden drüber und dann wird alles besser. Das ist es mit Sicherheit nicht. Aber wir müssen die Lebenswirklichkeiten besser mit abholen, damit auch der Druck vom Wohnungsmarkt genommen wird und das Ganze in Kombination mit energetischer Sanierung. Aber das führt schon dazu, dass die einzelnen Personen auch nachdenken müssen, ob so, wie man aktuell lebt, ob das das Richtige ist, dass jeder das Recht hat auf, im Schnitt haben wir ja 50 Quadratmeter Wohnfläche. Wenn Sie in den ländlichen Bereich gehen, da sind Sie teilweise 70, 80 Quadratmeter Wohnfläche pro Person drin. Und da müssen wir einfach drüber nachdenken, wie können wir das dann auch entsprechend besser machen, um Druck aus dem Markt zu nehmen, um mehr Zufriedenheit bei allen auch zu schaffen. Und diese Zufriedenheit, die ist so elementar. Und da sind wir wieder im energetischen Bereich. Wenn ich da auf meine App gucke und sehe, wow, meine Solaranlage, jetzt hat sie wieder irgendwie 40 Kilowattstunden geleistet. Das ist auch Zufriedenheit mit drin. Und ja, hier tatsächlich für Ruhe, für Zufriedenheit zu sorgen, das ist elementar. Da können wir in der Energieberatung ein Quäntchen dazu beitragen. Aber springen und entscheiden muss immer die Person, die dann letztendlich auch investiert, der Person, der das Gebäude gehört. Und da müssen wir einfach die Wege schaffen, dass es überhaupt auch möglich ist.
Aber wie könnte man denn die Wege schaffen, ohne jetzt mal abgesehen davon, dass man eben immer wieder darauf hinweist oder des Themas bewusst macht, jetzt auch gerade Thema Wohnungsoptimierung. Also was für Wege gäbe es denn da, die Menschen dahin zu bringen?
Wir müssen ganz klar die Vorteile aufzeigen. Ich meine, wir haben draußen einen relativ hohen Leerstand. So in den früheren Jahren war ja so eine Einlegewohnung so ein Steuersparmodell. Ich baue ein Gebäude mit Einlegewohnung und habe Steuern gespart damit. Wir haben so viel Einlegewohnung, die schlicht und einfach nicht genutzt werden. Selbst in Städten mit Universitäten, wo einfach ein hoher Druck jetzt auch von Studierenden ist. Und hier ist tatsächlich eine Verzahnung der Beratung einer alternden Gesellschaft, also sprich barrierefreies Bauen mit Wohnraum schaffen. Aber ich weiß, es ist ein dickes Brett. Also man muss sich ja nur in der eigenen Familie rechts und links umschauen und dann sieht, wie viel Raum eigentlich da ist. Und da müssten wir, glaube ich, auch aus der Energieberatung mit in die Gesellschaft mit hineinwirken, aber uns nicht den Schuh anziehen lassen und sagen, ja, das sind ja die Gutmenschen und die bringen alles vorwärts und mit dem rede ich jetzt erstmal nicht, weil das ist ja stressig, weil sonst muss ich mich ja rechtfertigen, warum wohne ich jetzt zu zweit in einem 180 Quadratmeter Haus? Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht mit reinfallen. Also das heißt, die Fäden offen halten, gerades Kreuz haben, auch in der alle Personen, die in der Branche sind. Aber wir sind nicht die Besserwisser, die anderen vorschreiben, wie ihr leben müsst, mit drin, sondern wir sind diejenigen, die Dinge ermöglichen. Und dieses Ermöglichen mit energetischen Verbesserungen, mit Wohnraumverbesserung, führt ja auch wieder zu einer Refinanzierung mit drin, wenn ich jetzt eine Wohnung abkuppel und vermiete. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist ja kein Altruismus, den wir hier betreiben.
Okay, also ehrlich sein, breites Kreuz, also durchaus Mut haben, vielleicht auch unbequeme Maßnahmen vorzuschlagen. und vor allen Dingen auch immer zielgruppengerecht. So, das würde ich jetzt mal so als Quintessenz mitnehmen, auch als Tipp oder Empfehlung an die Energieberatenden, die das jetzt hören. Und dann hoffen wir, dass wir das dicke Brett Sanierungsstau auch bohren können. Herr Lambrecht, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr spannend und es sind viele Dinge, die man letztendlich nur mal anreißen kann. Man könnte da jetzt noch so 2, 3, 4 Stunden länger drüber sprechen. Aber ja, bis hierhin auf jeden Fall erstmal vielen Dank.
Ja, Herr Strelitz, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier mit Ihnen dieses spannende Thema besprechen zu dürfen. Und wir werden das Ganze sicher auch noch in weiteren Veranstaltungen. Nächstes Jahr haben wir ja wieder den Deutschen Energieberatertag in Frankfurt und weitere Veranstaltungen. Also wir müssen dranbleiben an dem Thema und wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, egal was die Politik entscheidet, sondern wir können gestalten und wir können Lösungswege für unsere Kunden auch finden draußen.
Vielen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und das war die 48. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um das Thema Sanierungsstau ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.